Ja, hi. Guten Abend alle. Schön, dass ihr da seid. Ich bin nur die Vertretung von Jörg, aber ich werde mein Bestes tun. Und wir werden eine wunderbare Geschichte lesen. Und ich denke, schon alleine das lohnt sich einfach. Ihr könnt mal Markus, Evangelium Kapitel 10 aufschlagen. Da sind wir stecken geblieben, letztes Mal. Genau. Markus Kapitel 10. Ja, die letzten beiden Male ging es eigentlich um Ehe, Ehescheidung. Kein unbedingt so super leichtes Thema. Auch unter Christen nicht unbedingt das unumstrittenste Thema, komischerweise. Aber es ging um Ehescheidung, dann ging es im Anschluss direkt um die Kinder, was eine spannende Verbindung ist. Das hat Jörg ja irgendwie total gut rausgestellt, diese Verbindung zwischen dem, was Jesus zur Ehe sagt, und dann letztendlich gleich das Thema Kinder hinterher. Passt einfach gut zusammen. Ist hier, ja, es folgt beides aufeinander. Ja, einfach toll zu sehen hier, unsere Aufgabe an den Kindern, unsere Verantwortung für die Kinder, unsere, ja, wenn wir Jesus nachfolgen, indem, ja, dass auch wir bereit sind, Kinder aufzunehmen, Kinder zu segnen, für Kinder da zu sein letztendlich. Und das ist eine ganz tolle Aufgabe. Ich selber bin Erzieher und arbeite im Kindergarten, so jeden Tag. Für mich ist das so ein bisschen Beruf. Für die meisten von euch ist es ja Berufung, sage ich mal, Eltern zu sein. Oder ihr seid einfach Eltern, viele von euch. Euch ist das nicht fremd, dass es mit Kindern auch manchmal sehr, sehr anstrengend ist. Mir auch nicht. Und trotzdem finde ich es so toll zu sehen, wie Jesus auf Kinder zugeht. Und es ist eigentlich so ein Beispiel für seine Kirche, wie die Kirche, wie die Christen, wie seine Nachfolger, egal in welcher Kirche sie nun sind, eigentlich auf Kinder zugehen sollten. Und wie offen unsere christlichen Gemeinden einfach sein sollten für Kinder. Kinderarbeit. Nicht im Sinne von, lass die Kinder für uns arbeiten, aber ihr wisst schon, einfach, ne? Ich meine jetzt nicht Teppiche für Ikea knüpfen oder so, aber das macht Ikea ja auch nicht mehr. Aber einfach so offen zu sein für Kinder da zu sein. Und das fordert uns immer wieder heraus. Ich kriege das ja mit, so die Mitarbeiter, die sich einsetzen für die Kinder im Kindergottesdienst, das macht ganz viel Spaß, das höre ich immer wieder, so wenn Josi mal erzählt oder Anja oder viele, viele andere. Also wir haben so viele Kinderdienstmitarbeiter, genau, ihr auch, so. Man hört viel Positives und Gutes, aber ich merke auch, es ist auch anstrengend und das weiß ich auch. Es ist auch nicht leicht, es fordert auch viel von uns. Es ist einfach erstmal auch so diese Überwindung zu sagen, okay, ich bin jetzt sonntags nicht im Gottesdienst mit den anderen Erwachsenen, sondern ich setze mich jetzt echt mal hin mit den Kleinen diesen Sonntag und bereite auch noch was vor für die so. Das ist manchmal eine größere Herausforderung, als man so denkt. Aber es ist total gut. Und wenn wir das tun als Gemeinde und wenn wir da dranbleiben, dann folgen wir Jesus nach. Weil so ist Jesus, so war Jesus, offen für Kinder. Und er hat gesagt, lass die Kinder zu mir kommen. Und das ist auch, denke ich, unsere Verantwortung als Christen, den Kindern es möglich zu machen, zu Jesus zu kommen. Und letztendlich nichts anderes, finde ich, ist zum Beispiel der Kindergottesdienst und vieles andere, was ihr noch tut für Kinder und mit Kindern. Gut, und jetzt kommen wir zum reichen Jüngling. Der reiche Jüngling ist hier so die Überschrift in der Bibel, im Markus-Evangelium. Ich habe gelesen, in einem anderen Evangelium ist es eigentlich, oder es wird gar nicht so direkt erwähnt, wie alt dieser Mann jetzt war, der hier zu Jesus kommt. Man stellt ihn sich so jung vor, und dafür mag es auch gute Gründe geben. Ich kenne sie nicht, aber wahrscheinlich gibt es da irgendwelche Worte, die letztendlich darauf hinweisen, dass es ein junger Mann ist. Auf jeden Fall ist es ein Mann, der hier zu Jesus kommt. Wir lesen in einem anderen Evangelium, dass es einer der Oberen war. Also das war jetzt irgendwie kein Bauer oder kein Handwerker, es war schon jemand, ja, einer der oberen, Upper Class, sage ich mal. Könnte aber auch sein, dass er nicht nur Upper Class war, also geldmäßig, nicht nur gut unterwegs war und gesegnet war, sondern auch vielleicht sogar eine führende geistliche Rolle gespielt hat. Dazu kommen wir vielleicht noch. Lass uns vielleicht einfach erstmal beten zusammen. Jesus, wir danken dir für dein geniales Evangelium, Herr. Wir danken dir, dass wir hier einfach so sein können, so wie wir sind und auch zu Hause und überall können wir immer wieder dein Wort aufschlagen, einfach darin lesen. Jesus, wir werden einfach immer wieder gesegnet durch dein Wort und so gerade diese Geschichten hier, die sind so, ja, die sprechen so zu unserem Herzen, die sind so gut einfach. Und ja, ich danke dir einfach, dass du dein Wort so geschenkt hast und dass wir dadurch so gesegnet werden. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns, ja, dass du unsere Herzen einfach öffnest und dass wir ja, diese Geschichte einfach an uns ranlassen können, Herr. Amen. Gut, lass uns einfach mal erstmal die Geschichte einmal kurz durchlesen bis Vers 22. Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herbei, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut, als nur einer, Gott. Die Gebote weißt du: Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nichts vorenthalten, ehre deinen Vater und deine Mutter. Und in einem anderen Evangelium wird noch beigefügt: Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Steht hier bei Markus nicht. Er aber sagte zu ihm: Lehrer, dies alles habe ich befolgt, von meiner Jugend an. Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Er aber ging entsetzt über das Wort, traurig weg, denn er hatte viele Güter. Ja, erstmal eine wunderschöne Geschichte, finde ich. So, einfach echt gut zu lesen, einfach total schön. Ja, als Geschichte so. Aber es steckt viel, viel drin. Wir gehen einfach mal zurück zu Vers 17. Wie fängt das Ganze hier an? Die ganze Situation ist, fängt ungewöhnlich an, finde ich. Ich weiß nicht, ob ihr aus dem Kopf andere Bibelstellen aus den Evangelien kennt, wo sowas passiert in der Art. Einfach so. Da kommt einfach ein Mann und kniet sich einfach so vor Jesus nieder und bittet ihn um Rat. Ich denke jetzt an Nikodemus, ne, der Jesus nachts besucht hat und ihn auch um Rat letztendlich gefragt hat. Und es ging dann letztendlich auch um das ewige Leben. Trotzdem mit dieser Hingabe und so spontan hat man das Gefühl, einfach so von sich aus, so aus dem eigenen Impuls heraus, kommt dieser Mann, guckt, da ist Jesus, geht schnurstracks auf ihn zu, hat man das Gefühl, und kniet sich vor ihm nieder. Oft haben wir das auch in den Evangelien, aber vorher hat Jesus erstmal ein Wunder getan. Hat zum Beispiel denjenigen erstmal geheilt oder einen Dämon ausgetrieben oder so. Und dann sehen wir meistens wirklich auch diese Dankbarkeit, diese Anbetung, diese Verehrung zu Jesus hin. Hier, finde ich, ist eine ganz besondere Stelle, weil es einfach so spontan kommt. Einfach so erstmal ohne, dass wir irgendwie wissen, was Jesus eigentlich diesem jungen Mann getan hat. Oder warum es Jesus diesem jungen Mann so angetan hat. Und das finde ich einfach toll, diesen jungen Typen zu sehen, wie er vor Jesus niederfällt. Ich meine, das ist so ein Beispiel für uns, oder? Das sollte unsere Haltung sein, einfach so vor Jesus zu kommen. Das ist total schön. Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herbei. Er läuft sogar. Er will Jesus unbedingt erreichen. Er will ihn unbedingt noch schnappen, bevor er wieder irgendwie weggegangen ist. Ich meine, Jesus war so viel unterwegs. Ich glaube, du konntest froh sein, wenn du irgendwie noch eine Audienz, wenn du ihn irgendwie nochmal erwischen konntest. Dieser Mann läuft dahin. fällt vor ihm auf die Knie. Und er hat eine Frage. Und diese Frage hat mich echt irgendwie auch bewegt. Das ist auch eine besondere Frage. Was ist seine Frage? Guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Irgendwie witzig, finde ich. Da kommt einer, kniet sich vor Jesus nieder und fragt, und seine einzige Frage, was muss ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Ich meine, ich frage jetzt nicht, wie oft euch das passiert ist, dass jemand vor euch auf die Knie gefallen ist und euch gefragt hat, was muss ich eigentlich dafür tun, dass ich ewiges Leben kriege? Natürlich fällt jemand vor euch auf die Knie. Aber wie oft hat euch jemand angehauen und das gefragt? Oder euer bester Freund oder eure beste Freundin, die kein Christ ist? Sag mal, was muss ich eigentlich deiner Meinung nach tun? Ja, es sind Sternstunden, denke ich, wenn sowas passiert. Ganze Sternstunden des Glaubens, wirklich. Die ganz großen Momente so. Es ist schon ungewöhnlich. Und gerade diese Frage nach dem ewigen Leben finde ich ganz spannend hier. Dieser Mann wusste anscheinend davon, dass es sowas gibt wie das ewige Leben. Und er hatte davon gehört und es hatte sein Herz bewegt und er hatte Sehnsucht danach. Er sehnte sich nach diesem ewigen Leben. Das war sein Herzenswunsch. Es war ihm wichtig. Es war ihm so wichtig, dass er vor Jesus niederfällt und niederkniet. Wir wissen, dieser Mann war ziemlich gut betucht. Es war nicht jemand, der alle Nase lang vor jemandem sich hingekniet hat, um ihn nach irgendwas zu fragen oder so. Ich denke eher, Leute haben vor ihm gekniet, vor diesem Mann hier. Diese Frage treibt ihn so sehr, dass er zu Jesus läuft. Was muss ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Es gibt hier einen Unterschied zwischen diesem Leben und zwischen Leben und ewigem Leben. Dieses ewige Leben, von dem dieser Mann gehört hat, wonach sich dieser Mann gesehnt hat, das wird im Griechischen mit dem Wort Zoe übersetzt. Zoe. Und das normale Leben, das natürliche Leben, das gewöhnliche Leben, was ja auch schon ungewöhnlich ist, das gewöhnliche Leben wird mit dem Begriff oft Psyche oder Bios übersetzt. Das ist so das natürliche, normale Leben. Du gehst arbeiten, du isst, du gründest eine Familie, du existierst halt. Du lebst halt dein Leben als Mensch, ganz normal. Das ist Psyche oder Bios. Und wir haben dieses Wort Zoe, was etwas mehr beschreibt. Was im Griechischen sowas bedeutet wie ein gutes Leben. Zoe. Ein gutes Leben führen. Ein sinnerfülltes Leben führen. Und für die Griechen bedeutete das damals zum Beispiel Zoe, haben sie verbunden mit einem Dienst, ein Leben im Dienste des Staates. Sinn und Ziel erfüllt. Wenn jemand gesagt hat, ich will mich für den Staat aufopfern, ich will für den Staat da sein, ich will für die Gesellschaft und für die Gemeinschaft leben. Das war Zoe, ein besonderes Leben. Bios war das ganz normale, alltägliche Leben, Psyche. Und dieser Mann sehnt sich nach diesem besonderen Leben, nach diesem Zoe. Er weiß, Jesus ist der richtige Ansprechpartner. Er kniet vor ihm nieder und fragt ihn nach diesem Zoe. Wir wissen nicht, woher er wusste vom ewigen Leben. Wir wissen nicht, warum er sich so danach gesehnt hat. Das können wir alles nicht sagen. Aber er ist goldrichtig bei Jesus. Das können wir sagen. Gut. Gucken wir uns nochmal genauer an, was er hier sagt. Er fällt auf die Knie und fragt ihn, guter Lehrer. Dieser Begriff guter Lehrer ist etwas sehr, sehr Besonderes. So, guter Lehrer wurde auch damals nicht verwendet. Auch als Schüler hast du deinen Rabbi nicht angesprochen. Deinen Lehrer hast du nicht angesprochen mit guter Lehrer. Das ist interessant. Man denkt manchmal so, das ist vielleicht, Jesus ist hier echt kleinkariert. Habe ich früher wirklich immer gedacht. Als ich die Stelle gelesen habe, dachte ich immer, oh Jesus, ey. Ne? Wie nennt man das? Du bist echt ein Erbsenzähler ein bisschen, ne? Jetzt pochst du darauf hier, auf dieses eine Wort, guter Lehrer, ja? Also, ne? Ihr kennt so Leute, die jedes Wort auf die Waagschale werfen, oder? Das ist anstrengend, das ist nervig, ja? Du musst ständig aufpassen, was genau sagst du so jemandem? Weil der nimmt dann so ein Wort und macht dich dann voll runter. dafür, eventuell. Ne? Man weiß es nicht. Aber ich glaube, so war Jesus nicht. Und das ist hier wichtig zu sehen, weil das war damals so. Du hast nicht zu jemandem gesagt, guter Lehrer. Weil jeder wusste damals, das war gängige Lehrmeinung, gut ist nur Gott. Gut ist nur Gott. Und du hast niemanden genannt, guter Lehrer. Ging nicht. So toll dein Rabbi auch war. Und diese Rabbi-Schüler-Beziehung war sehr krass. Die Schüler waren ihrem Rabbi absolut untertan. Die Rabbi-Schüler, das waren Knechte. Die haben ihren Rabbi völlig verehrt. Hat der Rabbi gesagt, mach dies, haben sie es gemacht. Hat der Rabbi gesagt, mach das, haben sie es gemacht. Es war eine wahnsinnig starke Beziehung, autoritäre Beziehung. Trotzdem hat niemand gesagt, guter Lehrer zu seinem Rabbi. So sehr die Bewunderung auch da war. Gut, das nur, ne, damit ihr nicht denkt, Jesus ist ein Erbsenzähler. aber das ist doch auch spannend, dass dieser Mann das jetzt einfach so sagt, oder? Das ist was Besonderes. Und Jesus sagt hier ganz zu Recht, und er weist ganz zu Recht, weist Jesus hier darauf hin, Jesus sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Was nennst du mich gut? Warum sagst du das? Und das ist wirklich die Frage, warum sagt dieser Mann das eigentlich? Wie gesagt, wir haben im Psalm 14 im Gottesdienst am Sonntag gelesen, das können wir einfach nochmal uns anschauen, zur Vergegenwärtigung, Psalm 14. Da lesen wir das ganz eindeutig. Mit dem Gut und dem Nicht-Gut-Sein. Psalm 14, der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Sie haben Verderben angerichtet, sie tun abscheuliche Taten. Da ist keiner, der Gutes tut. Der Herr hat vom Himmel herniedergeschaut auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob ein Verständiger da ist. Einer, der Gott sucht. Nicht krass, ich meine, es gibt viele Menschen. Okay, damals gab es ziemlich viel weniger Menschen als heute. Und trotzdem genug, da könnte doch wenigstens einer dazwischen sein. Alle sind abgewichen, sie sind alle verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Das ist hart. Haben denn keine Erkenntnis alle, die Böses tun, die mein Volk fressen, als essen sie Brot? Den Herrn rufen sie nicht an. Da überfiel sie Schrecken, denn Gott ist beim Geschlecht des Gerechten. Und so weiter und so weiter. Da ist keiner, der Gutes tut. Niemand. Und das, wie gesagt, wusste man. Auch zu Jesus-Zeiten wusste man das. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist keiner, den ich gut nennen darf. Einfach so. Wir lesen auch mal jetzt im Römerbrief zum Beispiel, Kapitel 3. Genau. Paulus zitiert diesen Psalm. Und bekräftigt das eigentlich auch nochmal im Neuen Testament. Das ist wirklich so, sagt Paulus. Das ist echt so. Tut euch das rein. Ja, wir lesen mal Vers 9. Was nun? Haben wir einen Vorzug? Und Paulus spricht hier zu den Juden letztendlich, die dachten, sie haben einen Vorzug, weil sie ja das Gesetz hatten, weil sie die Beschneidung hatten und so weiter, weil sie das Volk Gottes waren. Was nun? Haben wir einen Vorzug? Durchaus nicht. Denn wir haben sowohl Juden als auch Griechen vorher beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde seien. Wie geschrieben steht, und jetzt zitiert der Psalm 14, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Für mich ist das interessant als Pädagoge, weil wenn ich das so sagen würde in pädagogischen Kreisen zu anderen Erziehern oder Sozialpädagogen, die würden mich gleich rausjagen, auspeitschen und steinigen. Weil das ist nicht das Menschenbild, was wir heute haben. Auch nicht das Bild vom Kind oder so, was wir heute haben in der Pädagogik. Wir denken, der Mensch ist gut. Ja? Eigentlich müsste Gott nach unserer pädagogischen Sicht sagen, da sind 1000 Gute. Da ist nicht einer, der schlecht ist. Nicht einer. Aber das ist wirklich spannend für mich hier zu sehen, dass es nicht so ist. Es ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen handelten sie trügerisch. Otterngift ist unter ihren Lippen. Paulus malt das hier jetzt noch ein bisschen schön aus, das Ganze, und zwar in den schwärzesten Farben. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Ihre Füße sind schnell Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen, und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Wir wissen aber alle, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind, und so weiter. Da ist nicht einer, der Gutes tut. Und umso verwunderlicher nun, was dieser junge Mann jetzt wirklich da raushaut. Die Dreistigkeit oder den Mut besitzt, einfach das zu sagen. Warum? War es ein freudscher Versprecher? Genau, zu der Zeit. Ist es ihm ausgerutscht? Oder was? Ja, mal abwarten. Ja, es ist wirklich eine Frage. Eine spannende Frage. Klar, man kann das so eindeutig beantworten. So, ne? Und trotzdem ist es interessant. Ich denke, so ganz eindeutig werden wir es hier nicht sehen. Denn das versucht ja Jesus jetzt auch, oder wie geht Jesus jetzt hierauf ein? Das finde ich sehr spannend. Guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Bevor ich nochmal auf dieses Gut-Ding eingehe, dieser Mann fragt, und das müssen wir uns klar machen, er fragt: Was soll ich tun? Was soll ich tun, damit ich gerettet werde? Okay, was soll ich tun? Mal ganz ehrlich, was fragen denn unsere Kollegen? Vielleicht ernsthaft gemeint, vielleicht auch als Witz über uns. Ja, Micha, was soll ich denn deiner Meinung nach tun, damit ich in den Himmel schon liegen soll? Was soll ich noch tun? Sag mal. So, oder? Vielleicht so ein bisschen einen Witz über Micha zu machen. Das soll ich nicht in den Himmel sagen. Oder vielleicht sagt jemand ganz ernsthaft: Ja, was glaubst du eigentlich, wo du bist? Was ist das? War umgeben von verschiedenen jüdischen Gruppierungen, die alle danach gestrebt haben, auf ihre Art und Weise ein absolut gerechtes Leben vor Gott zu führen, um gerettet zu werden. Die Essener und die Pharisäer und ich glaube auch die Sadduzäer hatten alle ein gemeinsames Verständnis, nämlich, dass sie der letzte kleine Rest des Volkes Israel sind, der von Gott gerettet werden wird. Jeder dieser drei Gruppen behauptete, wir sind dieser kleine Rest. Frag mich jetzt nicht wo, aber in den Propheten wird das vorausgesagt, dass der große Teil des Volkes sozusagen vor die Hunde gehen wird und nur ein kleiner Rest des Volkes Israels wird gerettet werden. Okay, gut. Danke. Gut. Zacharja 11. Und dieser kleine Rest, die Sadduzäer sagten, das sind wir. Die Pharisäer sagten, das sind wir, weil wir so leben, wie wir leben. Die Essener sagten, ja, von wegen, das sind wir. Die Essener waren noch viel härter drauf als Pharisäer und Sadduzäer zusammen. Was die Pharisäer gemacht haben, war den Essenern viel zu lasch. Die haben gesagt, was ist das denn? Pff, lächerlich. Das ist doch kein reines Leben. Wir sind 100-mal reiner. Und ich werde euch jetzt damit verschonen, was sie alles gemacht haben. Aber es war schon sehr krass. Aber alle mit dem Fokus auf die Errettung. So. Thomas, lass mich doch einfach... Das wäre cool. Nee, absolut nicht. Da musst du den Hauskreis suchen. Das wäre cool. Und wir können nachher auf jeden Fall noch zusammen reden. Das wäre auch cool. Okay, also umso verständlicher, dass dieser Mann davon ausgeht, etwas tun zu müssen. Ne? Umso verständlicher. Was muss ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? David Guzik hat zum Beispiel geschrieben, ich zitiere ihn mal, er wollte nicht Jesus als Retter, er wollte von Jesus den Weg zur Selbsterrettung wissen. Man kann es so sehen. Sicherlich war das nicht bewusst so. Aber er fragt letztendlich danach, wie ist der Weg zur Rettung? Ne? Wie ist der Weg, den ich gehen muss, um gerettet zu werden? Um mich letztendlich selbst zu retten? Und das Tragische, und es ist tragisch, weil dieser Mann kniet vor seinem Erlöser. Er kniet vor seinem Erlöser. Er ist so nah an der Errettung dran. Er ist so nah am ewigen Leben dran, wie noch nie in seinem ganzen Leben zuvor. Er kniet sozusagen vor seiner Errettung. Das muss man sich mal reinfahren. Stell dir vor, das ist ein Kumpel von dir. Stell dir das einfach mal vor. Du hast ihm von Jesus erzählt. Und er sagt dir, gestern Abend kniete ich auf meinen Knien in meinem Zimmer und habe zu Jesus gebetet. Und ich habe Jesus gefragt, was muss ich tun, um errettet zu werden? Und jeder von uns würde sagen, wow, krass, das hast du echt gemacht. Und weiter? Ich meine jetzt mal ehrlich, wie geil wäre das, wenn ich habe jemanden vor Augen, wenn der das machen würde. Mann, ich wäre so happy. Wow, was, du hast dich echt hingekniet? Du hast echt zu Jesus gebetet? Oh, ein Schritt, dieser Mann ist ein Schritt vom ewigen Leben. Es ist so, als ob er vor dieser Tür steht, vor dieser Pforte. Stellt euch das mal vor, einfach nur mal so vorgestellt. Es ist, als ob er einen Schritt davor steht. Und er klopft an. Er klopft an. Und er müsste nur noch einen Schritt durch diese Pforte hindurchgehen. Umso tragischer ist diese Geschichte. Er steht davor. Und ich habe mir das mal so als kleine Geschichte ausgedacht. Wie gesagt, stellt euch vor, dass er vor dieser Himmelspforte sozusagen steht, wenn wir uns das mal so vorstellen wollen. Lasst euch mal darauf ein. Er steht davor. Und dieser Mann sagt, kann ich einfach so reinkommen? Sagt er hinein in diese Pforte. Diese Pforte steht sogar offen. Die Pforte geht auf. Der Mann ruft, kann ich einfach reinkommen? Ist das okay? Ja, sagt eine Stimme. Du musst nur die paar Goldstücke in deiner Hand und die schwere Perlenkette und die Krone aus Gold, die auf deinem Kopf sitzt, ablegen. Die brauchst du hier drin nicht. Die brauchst du hier drin nicht. Vielleicht kommt jemand vorbei und kann sich etwas davon zu essen kaufen, von dem Gold, oder seine Miete bezahlen. Da schaut der Mann traurig an sich herunter. Dieses Gold trägt er schon Jahre mit sich herum. Ja, er ist sogar der Mann mit der Krone. Alle seine Freunde nennen ihn König, Er ist sein Gold. Sein Gold ist er. Wenn er sein Gold ablegt, legt er damit seine Identität ab. Wer ist er dann? Komm ruhig rein, sagt die Stimme. Aber der Mann ist schon verschwunden. So musste ich mir das irgendwie gestern vorstellen. Es ist wirklich, es wäre so naheliegend. Er war so kurz davor. Nur eine Sache. Nur, das brauchst du hier nicht. Leg das doch ab. Das spielt hier keine Rolle. Das ist alles, was zu ihm gesagt wird. Aber er kommt nicht rein. Das ist so wie beim Fußball. Du schießt den Ball und er fliegt absolut in die richtige Richtung. Da ist das Tor. Der Ball fliegt schon mal nicht nach da und auch nicht nach da. Er fliegt absolut in die richtige Richtung. Du guckst den Ball hinterher. Ja, denkst schon Treffer, Treffer, Treffer. Ja, ja, ja. Und gegen den Pfosten, aber nur so haarscharf gegen den Pfosten. Ihr kennt solche Tore irgendwie aus WM-Spielen oder EM-Spielen. Das ist furchtbar. Dieser bekackte Ball hätte nur 1 Zentimeter weiter links sein müssen, dann wäre es ein verdammtes Tor gewesen. Nein! Warum? Warum? Man kniet weinend vom Fernseher. Warum? Dieser Ball war 1 Zentimeter zu weit rechts. Und leider prallte er prallte fast ins Tor noch rein. Fast prallte er noch ins Tor, aber nein, kein Tor. So stelle ich es mir. Irgendwie ist es die Situation mit dem jungen Mann hier so. Er ist so nah davor, aber er prallt voll gegen die Latte. Knapp daneben ist auch vorbei. Gut. Was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Eine super Situation. Eine Fastbekehrung. Eine kurz davor Bekehrung. Die Geschichte hätte wirklich wunderschön weitergehen können. Eigentlich. Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Es ist ein bisschen so, als ob Jesus gesagt hat, wenn wir das mal umformulieren würden, hätte er sagen können, wenn du glaubst, dass ich nur ein normaler menschlicher Lehrer bin, warum nennst du mich dann gut? Oder er hätte vielleicht auch sagen können, ich glaube, er will diesen Mann hier kitzeln, er will was aus dem Mann rauskitzeln. Er sagt, du nennst mich gut und du weißt, dass nur Gott gut ist. Das würde ja heißen, dass du glaubst, ich bin Gott, ich bin der Messias. Das würde ja heißen, dass du denkst, dass ich der Erlöser bin, oder? Und ich empfinde, dass Jesus das hier so eine Antwort aus ihm rauskitzeln will. Und er wartet nur darauf, dass dieser Mann sagt, ja, du bist ja auch der Messias, deswegen nenne ich dich auch guter Meister. Halleluja, das wäre so schön gewesen. Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Aber leider lesen wir diese Antwort hier nicht. Zumindest, vielleicht kommt der Mann noch gar nicht zum Antworten. Aber das ist es hier, was hätte passieren können. Und wie gesagt, Jesus zitiert hier Psalm 14 und Psalm 15. Und dann sagt er weiter, die Gebote weißt du, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht vorenthalten, ehre deinen Vater und deine Mutter. Es ist, als ob Jesus in sein Gewand greifen würde, eine Art Taschenspiegel rausholt, sagt, hier, guck dich mal kurz an. Ich glaube, dann weißt du, was du brauchst. Guck mal in den Spiegel. Und so benutzt Jesus hier dieses Gesetz. Er sagt, du weißt doch, du sollst das machen, du sollst das machen, du sollst das machen. Und wieder die zweite Chance für den Mann zu sagen, ja, ich würde ja gerne und mein Herz strebt danach und ich sehne mich danach, aber ich schaff's nicht. Ich packe es nicht, Jesus. Das, was du da aufzählst, das kriege ich nicht hin. Deswegen bin ich doch bei dir, weil ich weiß, dass mir noch was fehlt. Der Mann wusste, dass ihm noch was fehlt. Obwohl er alles gehalten hat, wusste er in seinem Herzen, das reicht nicht. Deswegen ist er ja gerade bei Jesus, sonst wäre er doch glücklich und zufrieden, würde er in seiner kleinen Villa liegen und irgendeinen Shake schlürfen. Ja? Und wäre völlig im Einklang mit sich und seiner Umwelt und dem Leben und überhaupt. Ist er aber nicht. Er ist zutiefst aufgewühlt, er ist aufgeregt. Er ist verzweifelt, kann man fast sagen. Er weiß genau, mir fehlt da noch was, obwohl ich. Und Jesus gibt ihm jetzt die Chance zu sagen, Jesus, deswegen bin ich doch bei dir, weil ich das einfach nicht schaffe, weil ich das einfach nicht hinbekommen habe. Und Herr, du weißt, ich habe es versucht, seit meiner Jugend an versuche ich das. Und ja, ich schaffe es einigermaßen, aber ich schaffe es nicht ganz. Und ich schaffe es nicht in dem Wege, wie es eigentlich sein müsste. In meinem Herzen bin ich Sünder, Jesus. Ich tue das, aber in meinem Herzen, da schaue ich den Frauen hinterher. Ich bin treu, aber meine Augen. Ich versuche es ja, aber in meinem Herzen hasse ich meinen Bruder ein bisschen. Und hege Zorn in meinem Herzen. Ja, ich begegne ihm, wie es dein Gebot sagt. Ich tue dein Gebot, aber ich weiß genau, in mir drin halte ich es nicht. Diese Antwort wäre auch sehr schön gewesen und ich denke, genau darauf hat Jesus gewartet und er versucht, ihn nochmal rauszuholen. Er versucht, ihn nochmal rauszukitzeln. Zu sagen, komm doch, sag es doch, raus damit. Schäm dich nicht vor mir, sag es doch ruhig. Die Gebote weißt du, dieser Spiegel, das wirkt leider nicht. Was sagt der junge Mann? Er sagt genau nicht das. Er sagt nicht, ich schaffe es nicht. Es ist irgendwie fast, naja gut, es ist mutig, es ist vielleicht sogar dreist, könnte man sagen, was der Mann sagt. Könnte denken, er fließt über vor Selbstüberschätzung, vor Selbstgerechtigkeit, man weiß es nicht. Man kann es schwer sagen, warum er das sagt, aber er sagte zu ihm etwas wirklich Kühnes. Lehrer, dies alles habe ich befolgt, von meiner Jugend an. Vielleicht ist er so, wie man bei Kindern manchmal sagt, er ist jetzt hier wahrnehmungsgestört. Ja, es ist ein blödes Wort, aber kann ja sein. Man merkt es manchmal einfach nicht. Manche Kinder merken es einfach auch nicht, wenn man sie ruft zum Beispiel. Du da drüben. Gut, bei den meisten ist das einfach der Bock innerlich. Aber manche Kinder können halt nicht gut hören zum Beispiel. Die hören das dann einfach nicht. Manche fühlen manche Sachen auch nicht, manche Kinder. Die haben wirklich eine Störung. Vielleicht ist der Mann auch gestört, so eine Sündenwahrnehmungsstörung oder so. Wer weiß. Lehrer, dies alles habe ich befolgt. Ich denke, er ist überzeugt davon. Sonst würde er es hier nicht so dreist vor Jesus sagen, vor dem er hier niederkniet. Ich meine, Jesus ist jemand für ihn. Von meiner Jugend an. Und vielleicht war er fromm. Er war vielleicht wie Paulus. Und wir gehen mal in Philipper, Kapitel 3. Paulus schreibt etwas ähnlich Kühnes. In Philipper 3. Vielleicht war es ein guter Kumpel von Paulus. Oder ein Schulfreund, wer weiß. Hier in Philipper, Kapitel 3, Vers 4, da sagt Paulus, obwohl auch ich Vertrauen auf das Fleisch haben könnte, wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu können, ich noch mehr. Und man spürt hier so ein bisschen den Spirit, den der junge Mann auch hat, finde ich. So, dieses Lebensgefühl, ja. Und das kennen wir auch aus christlichen Kirchen. Wenn wir uns zu sehr in diese Heiligung, mit einer unguten Haltung in die Heiligung, mit einer selbstgerechten Haltung, mit dem Thema Heiligung beschäftigen und das in einer falschen Haltung, in einer stolzen Haltung praktizieren und wir merken, Gott segnet es klappt sogar. Oder wir merken einfach nicht mehr, dass es nicht klappt und bilden uns ein, dass es klappt. Dann kann es ganz schnell zu diesem Spirit kommen, zu diesem wirklich schlechten Geist der absoluten Heiligkeit über anderen, sich über andere stellen, Elite-Christ zu sein, Elite-Jude zu sein. Und das ist gefährlich. Wenn irgendeiner meint, auf Fleisch zu vertrauen zu können, ich noch mehr. Beschnitten am achten Tag, vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden. Und wenn Paulus jetzt hier aufhören würde zu schreiben, dann wäre er dieser junge Mann. Aber Paulus schreibt weiter. Und er schreibt das, was der junge Mann nicht antworten kann hier. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich. Ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Paulus ist genauso ein junger Mann gewesen. Ich bin davon überzeugt. Zu dem Zeitpunkt hätte Paulus vielleicht genau dasselbe geantwortet. Hätte er zu diesem Zeitpunkt vor Jesus gekniet. Vielleicht wäre es genau, ja, vielleicht war es sogar. Gute Idee, wer weiß. Ja, und wir können Gott danken, dass Gott ihn überführt hat letztendlich, ne? Und dass Paulus erkennen konnte, ja, das ist alles Dreck, wenn man es so sieht. Wenn ich es vor Gott bringe, ist es nichts wert. Es reicht nicht. Gut, wir lesen weiter in Vers 21. Und wie gesagt, Jesus gibt diesem Mann hier zwei Steilvorlagen. Wirklich, zwei krasse Steilvorlagen. Und wir wissen ja gar nicht im Grunde, wie die Geschichte mit diesem jungen Mann ausgeht, wie Judith sagt. Wer weiß? Wer weiß, ob ihn das nicht über Tage noch beschäftigt hat, dieses Gespräch mit Jesus. Hoffentlich. Vielleicht, wahrscheinlich. Er geht traurig weg. Es scheint ihn nicht kalt gelassen zu haben, das Ganze. Sonst hätte er auch nicht vor Jesus gekniet, glaube ich. Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb. Das ist so das Gegenteil von dem, was bei uns passieren würde, wenn jemand so, ne, bei uns so ankommt und sagt, ja, ich kann ja einiges, wenn nicht sogar alles. Besser als du sogar noch. Ne? Ich meine, wir reagieren oft echt sehr allergisch auf Hochmut und auf Stolz und Leute mit viel Einbildungskraft, die gewinnen wir dann nicht unbedingt lieb, wenn wir auf sie blicken, gerade so auch im Berufsleben gerne mal die Situation, ne, dass da jemand so ist, der sagt so, ja, Platz da, hier komme ich, und du so, ja, naja, leck mich doch mal. Aber es ist so cool und ich will das Herz von Jesus haben. Wenn ich das hier lese, dann wünsche ich mir, oh, Jesus, gib mir dieses Herz. Wenn so ein Typ zu mir kommt, dass ich den dann irgendwie auch lieb gewinnen kann. Ich weiß jetzt gar nicht, der hat ja nichts Liebenswertes in dem Sinne wahrscheinlich gehabt. Aber es ist so cool, Jesus gewinnt ihn lieb, obwohl sein Mann gar nichts dafür getan hat. Der macht ja nichts Liebenswertes hier unbedingt. Ja gut, er kniet vor Jesus nieder, okay. Aber trotzdem, eigentlich macht er sogar Dinge, die jetzt nicht unbedingt so liebenswert sind. Und trotzdem geht Jesus' Herz nach ihm aus. Und so ist es auch Jesus' Herz für uns, für dich, für mich. Jesus' Herz geht nach uns aus, obwohl wir nicht liebenswert sind. Obwohl wir nicht unbedingt liebenswert sind. Ja, ich meine, ich finde euch alle nett. Aber trotzdem, Jesus' Herz ist nicht abhängig davon, wer du bist, wie du bist. Sondern er hat dich lieb. Er guckt dich an. In deiner Verranntheit, in deiner Verblendetheit, dass du wirklich dich so wahnsinnig selbst überschätzt. Und so war ich ja früher auch, bevor ich mich bekehrt habe, letztendlich. War ich auch sehr stolzer Typ. Und trotzdem hat Jesus mich lieb gewonnen und hat mich zu sich gerufen. Und hat mich auch herausgefordert, so wie er diesen jungen Mann hier herausfordert. Und versucht, ihn aus seiner Höhle der Selbstgerechtigkeit herauszulocken. Ihn irgendwie herauszumanövrieren. Ihn irgendwie anzulocken letztendlich. Er beißt hier nicht den Köder, aber trotzdem, das hat Jesus auch für mich getan. Und seine Antwort hier ist nicht, was denkst du denn? Bist du verrückt, Junge? Und was war gestern mit deiner Oma? Die 5 Mark aus dem Portemonnaie? Das heißt wohl für dich Vater und Mutter ehren, was? Und hier neulich mit der Sabine? Denkst du nicht, dass ich das gesehen habe? Ja, ich weiß Bescheid, mein Junge. Du hast einige Leichen im Keller. Du hast einiges auf dem Kerbholz. Ja, ja, die anderen denken, du bist hier so ein Holy Boy. Aber Freundchen, ich weiß, wer du bist. Ich weiß, wer du wirklich bist. Junge, ich kenne dein Herz und das ist nicht so. Wer hätte es Jesus verübeln können, wenn er so antwortet? Du weiß getünstes Grab! Da sind auch Maden in dir, Junge. Deine Fassade ist echt toll. Klar, hier niederknien, alles, Gesetze, tralala. weiß, wie ist in deinem Inneren? Verwesung, Alter. Verfaultheit. Junge, Junge, du sagst, du erzählst mir ja einen von alles gehalten. Ja, ja. Ich find's so cool. Das sagt Jesus hier gar nicht. Und das ist so die Liebe, finde ich, die er zu diesem Jungen hat, irgendwie so. Dass er genau weiß, dass er irgendwie diesem Jungen anders begegnen muss hier in der Situation. Er hätte ihm jetzt vor den Kopf stoßen können, aber ich glaube, das wäre es nicht gewesen für diesen Typen. Das wäre nicht die Art und Weise gewesen, wie dieser Mann verstehen kann. Und deswegen sagt er hier, eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Und wichtig hier ist natürlich, dass die Erlösung des jungen Mannes nicht abhängt davon, dass er seinen Reichtum weggibt. Das ist nicht so eine Art Bedingung, die Jesus dafür stellt. Okay, ich gebe dir ewiges Leben, wenn du dein Reichtum weggibst. Aber sonst nicht. Nein, letztendlich ist es, folge mir nach. Aber zu dieser Nachfolge, sagt Jesus, gehört, dass du dich davon trennst, was dein Gott ist. Um mich als neuen Herrn zu haben, ist es unerlässlich, dass du dich von deinem alten Herrn trennst. Guckt euch die Situation in Libyen an. Ich habe das bei den Chinesen schon gesagt. Das ist ein Machtwechsel in Libyen. Zumindest erstmal. Oder zumindest so, wie es jetzt aussieht. Das alte Regime, Gaddafi, die alte Herrschaft oder wie auch immer. Ich will das jetzt nicht beurteilen, weil ich kenne mich absolut nicht aus mit Libyen. Aber vorher war Gaddafi am Ruder. Na? Und noch so ein paar andere Leute. Und jetzt sollte der die Rebellen, also es sollte sich was verändern. Es sollte etwas Neues anfangen. Demokratie. Ja, der Gedanke an Demokratie und Freiheit hat diese paar Rebellen oder auch viele Rebellen so beflügelt, dass sie gesagt haben, alles klar, wir greifen jetzt zu den Waffen, es ist der richtige Moment, Gaddafi ist geschwächt, was auch immer, wir machen es jetzt einfach, wir versuchen es jetzt. Und es hat bis jetzt relativ gut geklappt anscheinend. Wie jetzt das neue Regime ist, das wird wahrscheinlich genauso schlimm sein, was da jetzt passiert. Hoffentlich nicht, aber wer weiß. Na, wir können, also kann man schwer sagen, aber damit die Rebellen, damit die Demokratie an die Macht kommt, musste erstmal das alte Reich weg. Und so ist es auch in unserem Leben. Damit das Reich Gottes in unser Leben kommen kann, muss erstmal das alte Reich beseitigt werden. Ja? Geköpft werden. Ausgeschafft werden. Ausgeräuchert werden. Und so ist es auch hier. Dieser Mann ist besessen von seinem Reichtum. Sein Reichtum ist sein Messias. Sein Reichtum ist sein Gott. Er vertraut seinem Reichtum. Und Jesus sagt, bevor du mir vertraust, musst du erstmal aufhören, dem Reichtum zu vertrauen. Weil beiden, du kannst, ne? Um mir zu vertrauen, musst du erstmal verstehen, dass du das andere nicht brauchst. Jesus sagt letztendlich, setz dein Glauben und dein Vertrauen auf das richtige Pferd und zwar auf mich und folge mir nach. Folge mir nach. Folge nicht dem Ruf des Geldes nach. Dem Börsenkurs. Ich kann mir so Börsenmanager vorstellen, wie sie Nervenzusammenbrüche kriegen, je nachdem, wie die Kurse so sind. Ja, völlig durchdrehen, enthusiastisch, voller Freude, die Kurse gehen runter, völlig zusammenbrechen. Abhängigkeit vom Geld, von den Kursen, bestimmt sein vom Geld. Jesus sagt, ey, folge mir nach, nicht deinem Reichtum, nicht deinem Geld. Komm und folge mir nach. Er aber ging entsetzt. Und hier sehen wir, dass es ihn nicht kalt lässt. Und hier sehen wir, und hier glaube ich, dass es ihn beschäftigt hat, noch darüber hinaus. Und ich hoffe, er hat letztendlich sein Vertrauen auf Jesus gesetzt. Er aber ging entsetzt über das Wort traurig weg, denn er hatte viele Güter. Das ist die Geschichte einer Nichtbekehrung. Es ist nicht die Geschichte einer Bekehrung, die wir so viel eigentlich sehen im Neuen Testament. Oft haben Leute einfach alles stehen und liegen lassen und sind einfach Jesus nachgelaufen. Zöllner, Fischer, alle möglichen Leute. ihre Lebensgrundlage, ihren Beruf, ihre Sicherheit aufgegeben. Klar, die waren nicht reich, die Jungs, aber das war ihre Versorgung, das war ihre Ernährung. Das was ist das, was für mich und dich unsere Arbeit ist letztendlich. Einfach aufgegeben und Jesus nachgefolgt. Hier Geschichte einer Nichtbekehrung, einer Nichtaufgabe. Vielleicht auch interessant für uns zu sehen, dass sich nicht alle Leute bekehrt haben, mit denen Jesus geredet hat. Und manchmal denken wir so, ja auch irgendwie so, Mann, wenn ich jetzt so mit Leuten über den Glauben rede und so, dann bekehren die sich gar nicht und dann passiert irgendwie gar nichts. Und warum bekehrt sich da keiner und so? Und wir denken manchmal, habe ich das Falsche gesagt oder so? Vielleicht hast du genau das Richtige gesagt. Bei Jesus haben sich auch nicht alle bekehrt. Ja, lass uns dann beten. Jesus, ich danke dir, Herr, dass du dir für diesen jungen Mann so viel Zeit genommen hast, Herr, und dass du so auf ihn eingegangen bist, Herr. Und wenn wir uns das angucken, dann ringst du mit diesem Typen, Jesus, dann nimmst du ihn dir vor und du versuchst ihm etwas zu zeigen und dass er rauskommt und sein Vertrauen lernt, auf dich zu setzen, Herr. Und nicht auf Gesetze und nicht auf seine Güter, sondern einfach auf dich. Und ja, preise dich, Jesus, dass du diesen Kampf auch mit uns gekämpft hast, Herr. Dass du ihn mit mir gekämpft hast, Herr. Und ich bin so froh, dass du gewonnen hast und dass ich aufgeben konnte, Herr. Und ich weiß nicht, was mich von diesen Typen unterscheidet. Ich weiß nicht, warum ich irgendwie die Waffen gestreckt habe und er nicht. Und warum ich irgendwie erkennen konnte und dieser Mann erstmal nicht, ja. Das wissen wir auch bei unseren Freunden, bei unseren Verwandten nicht, ja. Warum erkennen die das nicht, ja? Warum erkennen sie dich nicht, ja? Warum folgen sie dir nicht nach, Jesus? Und irgendwie finden wir keine Antwort, Herr. Und trotzdem sehen wir dich, wie du ringst, wie du die Menschen lieb hast, auch die schwierigen Menschen, Herr. Auch die Menschen, die dir widerstehen, auch die Menschen, die eingebildet sind, auch die stolzen Menschen, auch die reichen Menschen. Die Menschen, die wir oft so sehr verachten, wenn wir ehrlich sind. Auf die wir runtergucken, über die wir schimpfen und meckern. Ich denke an Politiker, an Bankmanager, an all die Leute, die wir so pauschal abstempeln als Bösewichte. Ah, vergib du uns, Herr, unsere Hartherzigkeit und dass wir ja so schnell sie eigentlich anfangen zu hassen und zu verachten. Und du hättest die Leute angeguckt und lieb gewonnen und hättest mit ihnen gerungen. Und Herr, bitte stärke uns, Herr Jesus. Und wir preisen dich einfach, Herr. Danken dir, dass du wirklich das ewige Leben bist und dass wir nichts tun müssen, als dir zu vertrauen und unser Vertrauen auf dich ganz zu setzen, Herr. Wir preisen dich, Jesus. Danke für dein Wort, Herr. Danke für diese tolle Geschichte.